Liebe Gemeinde, wenn ich das Verhalten der Menschen, wie es sich mir oft darstellt, kurz zusammenfassen soll, dann würde ich es mit den kurzen Worten tun: wie du mir, so ich dir. Wir lassen ungerne auf uns sitzen, wenn wir beleidigt wurden oder wenn uns Unrecht getan ist. Wir möchten möglichst das wieder zurückgeben, dem, der uns Böses getan hat. Das ist unser Reflex. Aber wenn wir das tun, dann sollten wir bedenken, es gibt noch ein anderes Sprichwort. Das heißt, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Wer mit einem Finger auf jemanden anders zeigt, bei dem zeigen bekanntlich die anderen drei auf einen selbst zurück. Wie verhält sich Gott uns gegenüber? Hier sind zwei, der Bernd und der Resa, die haben erlebt, dass Gott anders ist, dass er ihnen nicht so begegnet, wie wir im Allgemeinen miteinander umgehen. Das finden wir in einem wunderbaren Bibeltext, ziemlich am Ende der Bibel schon, wo Paulus, der Mitarbeiter Titus, Folgendes für die Menschen auf dem Weg gibt, die ihm anvertraut sind. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir verbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maße über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und nach unserer Hoffnung das ewige Leben erben. Ein Wort, das mich hier besonders anspricht und fasziniert, ist Menschenliebe Gottes. Als Kind, wenn ich zur Musikschule ging in Bremen, dann kam ich immer an einem großen Haus vorbei. Das war das Haus der philanthropischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wem euch das etwas sagt. Philanthropen sind Menschenfreunde. Ich bin erstaunt, dass genau dieser Ausdruck Philanthropen, der Philanthrop, sich in diesem unserem Text wiederfindet. Da steht nämlich bei dem Wort Menschenliebe. Gott ist ein Philanthrop. Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie wir Menschen sind, wie wir uns ihm gegenüber verhalten haben, mit unserer Ablehnung und Gleichgültigkeit, wie wir seine Geschöpfe missachten und mit seiner Schöpfung umgehen, dass wir sie fast zugrunde richten, dann wird es für mich zu einem Wunder, wie kann dieser Gott noch ein Menschenfreund sein? Warum ist aus diesem Philanthropen nicht ein Misanthrop geworden, also ein Menschenhasser? Wie ist das möglich? Wie sieht Gott uns Menschen eigentlich? Was ist sein Fokus auf uns? Nun, ein Fokus ist ein Brennpunkt. Wenn wir etwas fokussieren, dann richten wir optische Linsen oder ein Licht auf etwas, damit es hell wird und damit wir es besser sehen, damit wir es besser erkennen können. Ein Fotoapparat ist auch etwas mit einem Fokus. Irgendwas als Kind habe ich meinem Vater beigebracht, wie man Bilder schießt, wie man Fotos macht. Das wissen nur noch die Älteren von euch. Da konnte man nicht einfach Klick machen und so, sondern da musste man erst einmal die Blende einstellen, damit das Licht richtig einfällt. Musste man die Entfernung einstellen. Und wenn man Glück hat und ein bisschen Erfahrung, dann wurde daraus dann ein gutes Bild. Heute braucht man das nicht mehr, weil heute gibt es den sogenannten Autofokus, also die Selbstfokussierung. Wenn man ein Foto machen will, dann ist das heute leichter, Fotos zu machen. Denn der richtet sich ganz automatisch darauf ein. Unser Auge ist so etwas wie ein Autofokus. Wenn wir unseren Blick richten, zum Beispiel auf einen Bibeltext, dann richtet sich das Auge darauf ein, dass es das lesen kann. Wenn ich aber jetzt in die Ferne schweife und eine wunderbare Landschaft, einen Sonnenuntergang, der uns vielleicht im Urlaub vergönnt sein wird, dann weitet das Auge seinen Blick und ich kann das, was weit weg ist, auch in meinen Fokus nehmen. Ich fokussiere mich auf das, was ich gerne sehen möchte und hole es ran und blende dabei natürlich dann vieles auch aus. Und man kann nicht alles auf einmal im Blick haben. So funktioniert unser Auge, ähnlich wie ein Fotoapparat mit Selbstfokus. Wir sehen immer nur das, was wir sehen wollen. Wir zoomen das heran, damit wir es genauer anschauen können. Fokussierung und Zoomen bringt uns dann das in Fokus, was wir gerne sehen und genau anschauen möchten. Ähnlich ist das, wenn wir einen Menschen anschauen. Dann richten wir auch unsere Aufmerksamkeit auf ihn, unseren Fokus auf den Menschen. Nur was sehen wir daran? Worauf sind wir dann ausgerichtet? Nun, viele neigen dazu, einen Menschen zu sehen und dann das Böse zu erkennen. Das, was nicht gut ist, die schlechten Seiten. Und dann fokussieren wir uns auf diese schlechten Seiten des Menschen und nehmen gar nicht mehr wahr, was er gut für gute Seiten hat, was an ihm wertvoll ist. Und dann bilden wir uns unser Urteil. So neigen wir dazu, Menschen anzusehen. Was bestimmt unseren Blick? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Worauf unser Herz ausgerichtet ist. Unser Herz entscheidet über das, was wir sehen und wie wir auch andere Menschen ansehen. Wie ist das mit dem Fokus Gottes? Gott sieht in vieler Hinsicht ganz anders auf Menschen, auf uns, als wir selbst. Gewiss, er sieht auch das Böse in uns. Er sieht auch unsere ganze Rebellion, unsere Ablehnung Gottes, unser Verhalten im Alltag, wo niemand hinschaut. Gott hat dann das reinste Wesen, das sich vorstellen lässt. Er sieht das noch viel schärfer als wir. Aber er bekommt darüber Mitleid mit uns. Und er möchte gern, dass wir davon frei werden, dass uns unsere Schuld, unsere Trenne von Gott nicht weiter kaputt macht, sondern dass wir wieder heil werden können. Und so hat er Jesus geschickt, um uns von dem zu befreien, wovon wir uns selbst nicht befreien können. Jesus hat sein Augenmerk immer auf das gerichtet, was wertvoll ist am Menschen und wie er den Menschen helfen und wie er den Menschen retten kann. Wir lesen, da hat er uns errettet, als die Menschenliebe Gottes erschien, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan haben, sondern nach seinem Erbarmen. Sein Herz ist von Liebe erfüllt zu seinen Geschöpfen, von Liebe durchdrungen zu uns Menschen. Wie sollte der Gott, der uns geschaffen hat, uns je hassen können? Wie sollte der uns hassen können, der uns wunderbar gemacht hat, der so viel in uns hineingelegt hat, dass er gerne möchte, dass es Wirklichkeit wird, so viel Gutes für uns selbst und zum Segen für andere? Wie sollte der uns hassen? Nein, noch mehr. Er ist sogar einer von uns geworden. Er ist Mensch geworden. Die Menschenliebe Gottes ist in Jesus zu uns Menschen gekommen als Mensch. Und so ist die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes auf diese Welt gekommen. Und damit zugleich das Erbarmen Gottes. Er handelt nicht so, wie wir es verdienen, wie wir es miteinander tun, sondern er behandelt uns gnädig und barmherzig. Das ist auch ein Wort, das Gottes Verhalten rundum beschreibt, das Erbarmen Gottes. Interessant ist die Entstehung dieses Wortes. Als die Missionare in Europa sich anschicken, das Evangelium zu verbreiten, in der gotischen Sprache gab es das Wort nicht. Da haben sie einen Kunstgriff gemacht. Es gab das Wort arm, und dann haben sie eine Vorsilbe davor gesetzt und haben gesagt, abarmen. Also die Armut, zu Deutsch, die Armut sehen und Menschen von ihrer Armut zu befreien, sie abzuarmen. Daraus ist das Wort erbarmen entstanden. Ja, Jesus wurde selbst arm, dem als Kind geboren wurde, dem als Mensch auf diese Welt kam. Er hat sich nicht an seiner Macht festgehalten und an seinen Vorrechten. Er hat alles losgelassen. Und als Mensch ist er arm über diese Erde gegangen. Und diese Armut Jesu ist schließlich im Kreuz zum Höhepunkt gekommen. Da hat er wirklich überhaupt nichts mehr. Da hat er nur noch eins, nämlich unseren Bankrott. Unser Bankrott hat er dort getragen, die durch unsere Schuld entstanden ist. Und er hat diese unsere Schuld, um uns von diesem Bankrott zu befreien, auf sich genommen, um uns wieder froh, uns wieder reich machen zu können, damit wir wieder reich werden können an dem, was er an Reichtum uns gegeben hat, durch sein Kreuz und, wie wir noch sehen werden, durch seine Auferstehung. Jesus sagt einmal selbst in der ersten Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Mit diesen geistlich Armen sind nicht die geistlich Minderbemittelten oder etwas einfältigeren Menschen gemeint, die natürlich auch, sondern damit sind Menschen gemeint, die ihre Armut erkennen, die sie vor Gott haben, die sie vor Gott nicht aufweisen können, keine guten Werke, keine Anstrengungen, keine großen Taten, mit denen sie sozusagen ihr Böses ausgleichen können, sondern die ihre Armut einfach zugeben. Dann kann Jesus in das Leben hineintreten, wenn wir unsere Armut erkennen. Jesus kam mit seiner Armut, mit seinem Reichtum nur dorthin, wo wir unsere Armut erkennen. Er kommt nur in unserer Armut mit seinem Reichtum, sonst nicht. Und das haben viele von uns erlebt, als sie Jesus erkannt haben, als sie ihn in ihr Leben aufgenommen haben. Ihr beiden habt das dann auch erleben dürfen, wie als ihr das zugegeben habt, dass ihr verloren seid, dass dann der ganze Reichtum seiner Liebe, seiner Kraft in euer Leben hineingekommen ist. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hier gebraucht das Paulus zwei Bilder. Das Bild eines Neugeborenen. Was kennzeichnet einen Neugeborenen vor anderen? Manche Dinge. Vor allem aber, er hat nicht eigene Schuld auf sich geladen. Ein Säugling ist ganz frei von eigener Schuld, ist völlig rein von eigener Schuld. Und dann mischt Paulus ein zweites Bild hinzu, wenn er von einem Bad spricht, von einer Waschung. Das bedeutet, dass da, wo ein Mensch die Vergebung Gottes annimmt, die Vergebung seiner Sünden annimmt, da wird er in einem Bad reingewaschen von seiner Schuld. Ein Duschbad zu nehmen oder ein Bad zu nehmen hat oft die Wirkung, dass man das Gefühl hat, ich bin wie neu geboren. Genauso ist das auch, wenn jemand die Vergebung Gottes empfängt und annimmt, wenn er Jesus in sein Leben aufnimmt, dann bekommt er einen Neustart für sein Leben. Dann beginnt sein Leben mit Gott ganz neu. Darum gebraucht Jesus das Bild von der Neugeburt und von dem Bad. Und nicht zufällig, denn die Taufe bildet ja auch so etwas ab, ist auch eine Art von Bad. Da nimmt euch Jesus hinein in seinen Weg, denn er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und er ist auferstanden, damit wir leben. So werdet ihr hineingetaucht in das Wasser, ein Bild des Sterbens, wo ihr Anteil bekommt an dem, was Jesus am Kreuz getan hat und dieser Anteil euch bekräftigt wird und wo er wieder heraufkommt und hoch, so wie Jesus in den Toten auferstanden ist, so gewiss auch ihr in diesem neuen Leben reich mit Jesus leben dürft. Das bedeutet eure Taufe. Was an Jesus geschehen ist, in seinem Sterben und seiner Auferstehung, das soll seine Wirkung auf unser Leben bekommen. Das soll sich da abbilden. So wie das Taufen ein Bild ist, es ins Grab gelenkt werden und wieder heraufkommen, ein Grab mit Wasser. Es soll euch vergewissern, ihr seid von eurer Schuld gereinigt, wie ein Neugeborenes. Schneeweiß. Der alte Resa, der ohne Jesus gelebt hat, und der alte Bernd, der ohne Jesus gelebt hat, die gehen unter. Hier im Taufwasser sozusagen. Das ist eine Beerdigung. Das ist der offizielle Abschluss eures Lebens ohne Jesus. Und da er ja mit ihm lebt, bleibt er nicht da unten, sondern kommt wieder heraus. Und damit wird deutlich, ihr habt Anteil an dem, der lebt, Jesus. Ihr dürft spürbar nacherleben, dass den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu, mit ihm zu sterben, dem alten Leben, mit ihm auferstehen zu einem neuen. Wunderbar. Aber das ist noch nicht alles, denn das heißt, das Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist ist hinzuzudenken und die Erneuerung im Heiligen Geist. Das heißt, was der Heilige Geist in euch angefangen hat, das setzt er fort in einer Erneuerung eures Lebens, die angefangen hat und die immer weitergeht. Der Heilige Geist möchte die Kraft sein, durch die euer Leben gestaltet wird, so wie es der Schöpfer sich eigentlich gedacht hat. Dass euer Leben umgestaltet wird, dass glatt gebügelt wird, dass geklärt wird, was unklar ist, dass euer ganzes Wesen sich verändert hinein, dass es Jesus ähnlicher wird. Das ist der Prozess, in dem ihr steht und es ist der Heilige Geist, der das tut. Der Heilige Geist Er macht euch gewiss, dass ihr Kinder des lebendigen Gottes seid, in eurer persönlichen Beziehung. Es geht aber auch darum, dass ihr nicht nur allein lebt, sondern dass ihr ja in eine Gemeinde sozusagen hineingetaucht werdet, dass ihr uns zu Brüdern und Schwestern habt, dass ihr unsere Brüder seid. Ihr gehört jetzt als Schwestern und Brüder zu uns und ihr dürft mit uns lernen, mit Jesus zu leben, Jesus nachzufolgen. Und ihr dürft auch dabei Fehler machen. Wir alle machen Fehler. Wie gesagt, denkt an den Zeigefinger. Von da gesehen sind wir alle darauf angewiesen, einander zu helfen, wenn wir Fehler gemacht haben, wieder zurechtzukommen. Dass ihr den Mut habt, euch anzuvertrauen, wenn ihr nicht weiterkommt im Leben, dass ihr Hilfe bekommt, dass ihr rauskommt, wo ihr festhängt. Ihr braucht die Gemeinschaft, darüber haben wir auch im Dorfunterricht gesprochen, ganz dringend als Ergänzung zu eurem persönlichen Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Ein Neugeborenes muss und soll wachsen. Das verbinden wir immer mit einem Neugeborenen, das wird dann noch größer. Aber ein Neugeborenes ist von Anfang an schon ganzer Mensch. Es sind in ihm alles hineingelegt worden an Gaben und an Kräften, die sich in seinem Leben entfalten, die sich entwickeln sollen. Der Heilige Geist ist euch gegeben, damit die Gaben, die ihr bekommt, sich entfalten können und damit ihr es lernt an der Stelle, wo ihr gebraucht werdet und wo Jesus euch begabt hat, dann auch in der Gemeinde miteinander zu dienen. Es werden in eurem Leben auch Probleme und Schwierigkeiten kommen. Manchmal kommt nach der Taufe eine schwierige Zeit. Und da bin ich so froh, dass Paulus gesagt hat, dient den Heiligen Geist, hat er in reichem Maße über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. In reichem Maße ausgegossen ist der Heilige Geist. Es ist eine unerschöpfliche Reserve, ein unerschöpfliches Reservoir, eine unerschöpfliche Ressource, eine Quelle, die nie versiegt, weil sie überreichlich da ist. Ihr dürft lernen, aus dieser Kraft zu zehren. Dem Trost des Heiligen Geistes in schwierigen Situationen, wo ihr traurig seid. Die Kraft, wo ihr kraftlos seid. Ermutigung, wo ihr entmutigt seid. Der Heilige Geist ist der, aus dem ihr alles erschöpfen könnt, was ihr braucht, was nötig ist, um zu wachsen. Und dass auch die Wachstumsschmerzen, die jedes heranwachsende Leben erfährt, dass es ihr lebt, dass euch dadurch der Herr weiterführt. Dass Probleme dazu da sind, gelöst zu werden. Damit ihr durch seinen Geist immer wieder erfahrt, dass er euch weiterhilft und ihr wachst im Glauben, zunehmend im Glauben und Jesus ähnlicher werdet, dass ihr zunehmend Männer Gottes werdet, auch für andere Menschen, dass ihr von dieser Menschenliebe Gottes und von dem Erbarmen Gottes geprägt seid, die euer Leben erreicht hat, die euer Leben ausmacht und durch die ihr euch heute Morgen taufen lasst. So möge der Herr euch reich segnen an diesem Tag und durch diesen Tag und in eurem weiteren Leben in der Verheißung, die seinen Geist und sein Wort uns geben. Die Menschenliebe Gottes und sein Erbarmen möge euch segnen und begleiten auf allen Wegen eures Lebens. Amen.